SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zu Platz 1 und zu einem Buch, das ästhetisch betrachtet vermutlich genau das Gegenteil ist von dem, was wir gerade eben besprochen haben, aber vielleicht irre ich da auch. Der neue Roman von Wolf Haas erschien interessanterweise auch im Hansa Verlag, heißt Wackelkontakt, Paul Jandl. Und mit einem Defekt in einer Küchensteckdose beginnt die Geschichte auch. Franz Escher wartet jedenfalls auf den Elektriker. Was ist das für eine Figur?
Der Franz Escher ist eine interessante Figur, weil er einen Namen trägt, der bedeutungsschwer ist. Escher, M.C. Escher, Sie wissen es, der holländische Künstler, ist bekannt dafür, dass er paradoxe Figuren geschaffen hat. Paradoxe architektonische Figuren, surreal paradoxe Zeichnungen angefertigt hat. Und das ist wichtig, sich das zu merken, weil das ein Konstruktionsprinzip auch des Romans ist. Man weiß nie, auf welcher Ebene man sich befindet. Und wer Wolf Haas kennt, der weiß auch, dass es einen österreichischen Schmäh bei ihm gibt. Und im Falle von Wackelkontakt ist es der sogenannte Einserschmäh. Das wäre hierzulande der Trick 17. Und der Einserschmäh zeichnet sich dadurch aus, so wie das in Österreich ist, dass er entweder ein ganz einfacher Trick ist oder ein sehr komplizierter Trick. Also wenn jemand sagt, das ist der Einserschmäh, dann kann er meinen, das sei sehr kompliziert oder sehr einfach. Und so ähnlich verhält sich es auch mit dem Buch von Wolf Haas. Wir haben es schon gehört, also Escher, der mit den unmöglichen Figuren, der sitzt zu Hause und hat einen Wackelkontakt in seiner Küchensteckdose. Er hat den Elektriker bestellt, wartet auf den Elektriker. Das ist die Ausgangssituation. Gleichzeitig wartet in Italien ein Mafioso darauf, aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Er wird ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen, weil er hat gegen wichtige Figuren aus der Mafiaszene ausgesagt. Der wartet in seiner Zelle auf die Entlassung und liest ein Buch über einen gewissen Franz Escher, der zu Hause auf den Elektriker wartet. Gleichzeitig ist dieser Franz Escher ein Fan von Puzzles. Er legt viele Kunstwerke als Puzzle, baut sie zusammen. Und eins seiner ersten, wenn nicht überhaupt das erste in dieser Puzzle-Karriere, ist ein Bild von M.C. Escher, die beiden Hände, die einander zeichnen. Und das ist sozusagen strukturell, geometrisch die Figur, die den Roman auch beschreibt. Die eine Geschichte erzählt die andere.
Außerdem müssen wir vielleicht noch erwähnen, dass Herr Escher auch ein Buch liest. Und das ist genau die Geschichte, die Sie vorhin angedeutet haben.
Das ist die Gegengeschichte. Also Escher liest mit Vorliebe Bücher über die Mafia. Und er liest die Geschichte dieses Elio Russo, der in Italien im Gefängnis sitzt. Und er liest diese Geschichte immer weiter. Er weiß also, was mit diesem Elio Russo wird, während Elio Russo weiß, obwohl sie sich überhaupt nicht kennen, was mit dem Herrn Escher geschieht. Das verzweigt sich in verschiedenste Richtungen, wie man sich denken kann.
Jetzt gehen wir nochmal zurück in diese eine Erzählebene. Der Elektriker kommt dann auch irgendwann und leider schafft er es nicht wirklich, den Wackelkontakt zu reparieren. Denn er liegt irgendwann tot in der Küche. Ja, wir kommen zur Lesestelle. Dominik Eisele liest aus Wackelkontakt von Wolf Haas. Bitte sehr.
Im selben Moment hörte er ein leichtes Klacken in der Küche. Dieses lakonische Geräusch erzeugte der auf die Arbeitsplatte fallende Schraubenzieher. Das laute Rumpeln drang nicht sofort an Eschers Ohren, sondern mit einer kurzen Verzögerung. So lange brauchte der Körper des Elektrikers, um auf den Boden zu sinken. Ohne die weiße Tür des Sicherungskastens zu schließen, stürmte Escher hinüber und entdeckte den reglosen Körper auf dem Boden. Obwohl er es mit seinen eigenen Augen gesehen hatte, wie die Sicherung vor dem Rumpeln wieder hinausgesprungen war, ging er vorsichtshalber noch einmal zum Sicherungskasten zurück, um sich zu überzeugen, dass es wirklich so war. Er wollte sich nicht auch selbst noch einen Schlag holen. Erst dann wandte er sich dem still daliegenden Elektriker zu. Die Kappe lag neben seinem Kopf, die Augen starrten leblos aus dem schönen Gesicht. Escher fiel jetzt auch ein, an wen dieses Gesicht ihn erinnerte. nicht an einen Hirten oder einen Heiligen, wie er zuerst gedacht hatte, sondern an das Porträt eines Mannes, das von dem Künstler Parmigianino gemalt und von Escher schon oft zusammengesetzt worden war. Seine Wiederbelebungsversuche fielen etwas halbherzig aus. Er war noch nie der Typ gewesen, der glaubte, Tote aufwecken zu können. Der kurze Vollbart, dessen Mund nicht mehr atmete, kam ihm jetzt wie aufgeklebt vor. Escher erinnerte sich an den Erste-Hilfe-Kurs, den er bei der Führerscheinprüfung absolviert hatte. Davon war ihm hauptsächlich die Warnung hängen geblieben, dass man bei der Herzmassage aufpassen musste, dem Patienten nicht das Brustbein zu brechen, um ihm so den Rest zu geben. Außerdem war er überzeugt, dass der Elektriker schon tot war. Dem Toten auch noch das Brustbein zu brechen, erschien ihm als grausamere Tat als die Tötung des Lebenden, die er ja unabsichtlich und vom leichten Widerstand der Sicherungsschalter abgesehen unspürbar aus der Ferne vollzogen hatte. Bald ließ er den Elektrikerkörper in Frieden und überlegte seine nächsten Schritte. Wen sollte er anrufen? Den Notarzt? Die Polizei? Elektro Janko? Und sollte er erzählen, wie es sich zugetragen hatte? Oder sollte er sich dumm stellen, damit die Schuld automatisch auf den Elektriker selbst fiel? War es denkbar, dass ein professioneller Elektriker vergaß, die Sicherung herauszudrücken? Es war schwer vorstellbar, aber angesichts der Tatsache wohl kaum zu leugnen. Niemand würde ihn seiner unerklärlichen Schandtat verdächtigen.
Dominik Eisler las aus Wackelkontakt von Wolf Haas, erschienen im Hansa Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Maike Fessmann, wir haben es gerade gehört, das ist ein Text, in dem man an vielen Stellen lachen kann. Aber sprechen wir jetzt mal über was anderes, und zwar über die literarische Qualität des Buches. Denn die entscheidende Frage ist für mich, wie schafft er es, diese Idee von M.C. Escher in Literatur zu verwandeln? Oder ist das Ganze doch nur so etwas wie literarisches Malen nach Zahlen? Was meinen Sie?
Ja, das ist in der Tat sehr erstaunlich, dass er schafft, diese zwei Geschichten so ineinander zu drehen, dass sie beide lesbar bleiben, weil ja jeder liest ja die Geschichte des anderen und sich erweitern und kommentieren. Und natürlich ist er witzig und er ist auf eine spezielle Art und Weise witzig. Der Witz liegt eigentlich darin, wie er Figuren zeichnet mit ganz, ganz, ganz wahnsinnigen Kleinigkeiten, Nebensächlichkeiten. Also der Escher ist Trauerredner, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, und will natürlich dann die Trauerrede auf den Elektriker halten, und das führt zu weiteren Verwicklungen. Das meine ich jetzt aber gar nicht, sondern die Tatsache, diese Steckdose zum Beispiel, die er jetzt repariert, die ist nach vielen Jahren jetzt so kaputt, dass man sie endlich reparieren muss. Und dann entschließt er sich, dass er nicht nur die Steckdose repariert, sondern dass er jetzt endlich eine Dreiersteckdose aus dieser Steckdose macht. Weil bisher musste er immer den Toaster, die Espressomaschine und den Kocher ausstecken. Und das ist also ein großer Entschluss für diesen Mann, nicht nur den Elektriker zu holen, sondern diesen Entschluss durchzuführen. Und dann hängt er zunächst in der Warteschleife. Und eigentlich ist der ganze Roman konstruiert wie so eine Art Warteschleife des Lebens oder eine Zeitschleife. Der hängt eigentlich in seinem eigenen Leben fest und macht immer ja so merkwürdige Ungeschicklichkeiten. Anlässlich dieses Puzzles mit und seinem Namen wird dann erzählt, auch so ganz knapp nebenbei. Einmal hat er irgendwie seine Kommilitonin eingeladen zum 19. Geburtstag. Und eigentlich war er scharf auf ihre Mitbewohnerin, Martine mit E hinten. Sehr wichtig, dass sie dieses E hat, weil sie französisch, also Eltern oder ein Elternteil war französisch. Und sie schenkt ihm etwas und er packt es aus und er weiß nicht, was er dazu sagen soll. Dann sagt er, hey, ein Puzzle. Und findet es natürlich ein total bescheuertes Geschenk, aber tut natürlich begeistert, weil es ja von dieser Martine kommt. Und dann muss der Freund ihm sagen, ja, und es ist Escher. Und dann versteht er erst, dass das so Witz dieses Geschenks war. Und so sind diese Charakterisierungen immer an so Kleinigkeiten gemacht. Und natürlich fängt er dann an, dieses Puzzle zu machen und kriecht mit dieser Frau auf dem Boden rum und baut dieses Ding zusammen, sodass sie schließlich geht. Und eigentlich wollte er die Frau, am Ende hat er das Puzzle und hat sogar eine Puzzlesucht am Hals. Ja. Und das wird alles so sparsam gemacht und weitergedreht, immer noch mal weiter. Und wir können ja praktisch die Auflösung nicht verraten, aber dass das am Ende aufgeht, dass man so eine Geschichte in der Zeitschleife in sich zurückzwirbelt und trotzdem ist es lesbar, das fand ich schon sehr erstaunlich. Und dieser Elio Russo, also praktisch der Mafioso, der kommt in Zeugenschutzprogramm und muss eine andere Identität annehmen. Und auch da gibt's dann große Verwicklungen in dieser Geschichte, die aber trotzdem immer sparsam erzählt sind eigentlich.
Man kann verraten, auch dieser Elio Russo nimmt einen neuen Namen an, heißt dann Marco Steiner und war schon in Italien ein sehr begabter Elektriker.
Ja. Ich möchte meine Frage, die Sie ja nicht so richtig beantwortet haben, wenn ich das mal sagen darf, nochmal anders formulieren. Meine Frage ist, ob diese Konstruktion, das aufeinander zubewegen und miteinander verflochten sein der Geschichte, sich, sagen wir mal, ästhetisch nicht im Laufe der Lektüre erschöpft.
Also wer Wolf Haas gern und viel liest, ja, wird dann natürlich wieder diesen Wolf Haas erkennen, den man schon in den Brenner-Romanen irgendwie total toll gefunden hat. Weil im Grunde geht es alles immer um die Sprache. Die Sprache ist sein Thema. Und dass man jetzt hier im Grunde zwei so kolportagehafte Handlungen hat. Einmal dieser Bestattungsredner, der eigentlich ein Auge auf so eine Kollegin geworfen hat und die aber auch vor Jahrzehnten schon fürchterlich beleidigt hat, unabsichtlich oder so halbabsichtlich. Also auf der einen Seite dieser verspulte Typ, für den aber sich vielleicht eine Möglichkeit von sowas wie Liebe auftun könnte. Auf der anderen Seite dieser schmissige junge Italiener, der unter anderem anhand dieses Buchs über diesen Escher Deutsch lernt, ja, und dann irgendwie über Duisburg und Berlin schließlich in Wien landet. Nee, über Duisburg und Wien in Berlin landet, ich weiß es nicht mehr. Also aus dessen Leben werden halt mehrere Jahrzehnte erzählt, aus dem Leben von dem Escher vielleicht eine Woche. So, und diese beiden Handlungen, das ist alles Mittel zum Zweck, damit Wolf Haas wieder seine wahnsinnige Souveränität im Umgang mit den Möglichkeiten der deutschen Sprache vorführen kann. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Mir persönlich ging es so, ich stand immer noch sehr unter dem Eindruck des ja erst vor einem halben Jahr erschienenen Vorgängerromans.
Eigentum.
Und da hat Wolf Haas mit diesen Mitteln mal ganz was anderes gemacht. Er hat nämlich wirklich die Geschichte seiner Mutter erzählt und im Grunde auch so die Geschichte eines Klassenwechslers, der er ja selber gewesen ist, ja, aus ganz einfachen Verhältnissen und dann zu einem Star der österreichischen Literaturszene. Das ist ein Buch, das ist mit sehr viel Ernsthaftigkeit und Wärme geschrieben, das ist auch sehr witzig, aber da ist einfach sehr viel persönliche Substanz drin, würde ich sagen. Und danach, da wurden meine Erwartungen etwas enttäuscht jetzt mit dem neuen Buch. Weil ich dachte, er entwickelt sich vielleicht in diese Richtung weiter. Aber eigentlich ist das, was Wolf Haas seit 20 Jahren macht. Und das ist sehr souverän. Man kann dieses Buch jederzeit empfehlen. Es macht unglaublich viel Spaß. Er hat unfassbare Einfälle, was er da alles macht. Ja? Und dann spielt im Grunde diese Frage von, ja, sind diese Figuren überzeugend oder so? Das ist dann für mich gar nicht mehr so wichtig gewesen. Ich habe dem dann schon zugeschaut wie einer sehr komplexen Bastelarbeit, die hinterher auch ein wunderschönes Ergebnis gibt.
Ein Puzzle,
ja. Sie haben gesagt, malen nach Zahlen, so weit würde ich nicht gehen. Aber ja, also es ist eigentlich ein typischer Wolf Haas-Roman.
Wobei man ja sagen kann, dass wenn man sich mit dem Werk von Wolf Haas ein bisschen besser auskennt, stellt man fest, es gibt im Grunde genommen drei Arten, wie er schreibt. Es gibt die Brenner-Romane, dann die so eine verrückte Idee zum Ausgangspunkt haben. Also man erinnert sich an das Wetter. Und das war in der Tat jetzt neu mit Eigentum, die eine sehr, sehr persönliche autobiografische Ebene reinbringen. Aber ich habe vorhin schon gemerkt, Paul Janel, Sie wollten gerade noch irgendwas sagen.
Ja, also ich glaube, Wolf Haas ist wirklich jemand, also Eigentum ist ein anderes Buch, weil das war eigentlich seiner Mutter gewidmet. Also das ist eine Kindheitsgeschichte und eine Muttergeschichte, die vielleicht mit einem anderen Teil von Wolf Haas zu tun hat. Ich glaube, Wolf Haas ist wirklich jemand, der sich selbst unterhalten will. Also der möchte seinen Spaß haben beim Schreiben und wenn das gut rüberkommt, dann beim Leser, dann ist auch gut. Deswegen macht er das und darum ist auch eben Wackelkontakt so vielschichtig. Dieses Puzzle hat auch die Idee des Puzzles, das ist oft brüllend komisch noch erweitert. Er hat zwei große Puzzles, 1000 Teile, wo ein entscheidender Teil, ein Stück fehlt. Das eine ist die Erschaffung Adams von Michelangelo, und zwar genau dieses Teil, wo sich die beiden Finger fast berühren. Das zweite Puzzle ist L'Origine du Monde von Courbet. Sie kennen das, der nackte Schoß einer Frau, der entblößte Schoß, und genau dieses zentrale Stück fehlt in diesem Puzzle. Und er hat schon öfter bei der Produktionsfirma urgiert und ihnen geschrieben, da fehlt was. Und die schicken ihm dann ein Packen von diesen Teilen, und zwar genau immer den einen, der gefehlt. Er hat den dann 10-fach oder 20-fach, weil es hätte sich in der Maschine, hätte sich was verkeilt, und immer genau dieser Teil würde fehlen. Also wenn man diesen Roman öfter lesen würde, ich würde wetten, dass Wolf Haas irgendwas drin versteckt hat oder dass irgendein Puzzleteil, ein kleiner Puzzleteil fehlt, und das wäre sozusagen noch der Zusatzspaß dieses Buches.
Auf der Erzählebene würde ich ja behaupten, dass die Zeitebenen dieses fehlende Puzzlestück sind, weil sie nicht ganz hinhauen, aber irgendwas, das müsste man da nochmal nachschauen.
Aber ich glaube, man mehr, kann beim Erzeuger vielleicht dann ja, sich beschweren.
Ich glaube, mehr darf man über diesen Roman auch dann tatsächlich nicht sagen, sonst wäre der Spaß dahin.
Ich habe noch ein Zitat,
ja, bitte.
Das, damit der Spaß nicht unendlich, aber unendlich ist. So ein typischer Wolf Haas-Satz: Deckenspots erinnerten ihn an Leute, die Deckenspots hatten. In diesem Fall konnte er es aber verwinden, denn wer will einem Elektriker verbieten, sein Handwerk zu übertreiben?
Und ausgehend von dieser Beobachtung kann man noch darüber nachdenken, dass der Wackelkontakt jetzt nicht nur auf der elektrischen Ebene eine Bedeutung hat, sondern auch auf der Ebene der sozialen Kommunikation. Da scheint doch einiges in Wackelkontaktverhältnissen vonstatten zu gehen, und das bringt das Ganze noch auf eine ganz andere Ebene, wie ich denke. Wackelkontakt, der neue Roman von Wolf Haas, steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Februar. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste gibt es auch zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de. Im Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit den Informationen zu den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der SWR-Bestenliste in Bühl waren zu Gast Maike Fessmann, Julia Schröder und Paul Jandl. Aus den besprochenen Büchern haben Isabelle Demey und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte, und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Danke sehr.